Plötzlich verließen wir die Trance und erkannten kollektiv in der Krise eine Chance. Und plötzlich steht die Welt still. Und plötzlich weiß ich wieder, was ich selbst will. Verbundenheit, Verbundenheit. Weil in dunkler Zeit immer Platz für Wunder bleibt.
Herzlich willkommen zu unserem Konflikttransformationskongress. Schön, dass du da bist. In unserem heutigen Interview geht es um das Thema Frieden und darüber, wie es eine Zukunft ohne Gewalt und kriegerische Konflikte geben kann. Ich freue mich daher heute von ganzem Herzen, die Theologin und Friedensforscherin Sabine Lichtenfels begrüßen zu dürfen. Sabine ist Mitbegründerin und Leiterin der globalen Liebesschule und der spirituellen Forschung in Tamera. Sabine ging an die Orte, die die meisten Menschen mieden, in Krisen- und Konfliktgebiete. Dort leistete sie einen großen Beitrag für den Frieden. Und durch ihre Forschungsarbeit und durch ihre mediale Begabung ist sie tief verbunden mit den prähistorischen Friedenskulturen. Sie ist seit Jahrzehnten eine Quelle und eine international beachtete Stimme für weibliches Friedenswissen, das sie in Konferenzen, Seminaren, in Büchern und Vorträgen sowie während internationaler Hilfs- und Friedensaktionen zur Verfügung stellt. Ich persönlich kenne Sabine schon seit 2009. Und zwar habe ich da einen Artikel in einer Zeitschrift gelesen, in dem sie über den israelisch-palästinensischen Konflikt gesprochen hat. Und daraufhin habe ich dieses wunderschöne Buch Grace erworben. Und es hat, also mich hat Sabines Denkweise und ihre Erfahrung so berührt und das hat mich so stark in meinem weiteren Leben geprägt. Und deshalb freue ich mich heute besonders, dich persönlich kennenzulernen. Das ist heute das erste Mal und ich freue mich von ganzem Herzen. Herzlich willkommen, Sabine Lichtenfels.
Dankeschön. Danke für die schöne Einführung. Die Grace-Pilgerschaft hat in meinem eigenen Leben auf jeden Fall auch sehr viel bewirkt, sehr viel aufgeöffnet im Sinne einer inneren Verwandlung.
Ja, und ich gerade das Stichwort öffnen ist total wichtig für die Friedensarbeit, finde ich persönlich, weil ich habe so das Gefühl, dass jeder so seine Meinung reinbringen will und Recht haben will und wieder eine Ideologie und wieder die Idee, wie man Frieden lebt oder wie Demokratie lebt. Und keiner weiß so richtig, ist das denn der richtige Weg? Ich denke, das ist auch das große Thema, diese Öffnung für den anderen. Und das habe ich so in deinem Buch herausgehört. Und vielleicht kannst du einfach mal davon sprechen, gerade diese Nahostkonflikte, die waren ja ganz, ganz schlimm für mich damals. Also so, dass ich dachte, Mensch, für wen bin ich eigentlich? Ja, und es waren auf beiden Seiten so viel Leid. Und vielleicht kannst du da noch mal so darüber sprechen, wie du da geholfen hast, wie du Friedensarbeit gemacht hast in damals. Das war ja, ich glaube, Anfang 2000 fing ja dort diese großen Konflikte aufzuflammen.
Und ich war da.
Genau, vielleicht erzählst du da einfach mal so darüber, wie für dich damals die Friedensarbeit, was das für dich bedeutete und was du da helfen konntest. Und wie du da helfen konntest vor allen Dingen. Mhm.
Ja, also für mich war der Auslöser, dass es einen Internetaufruf gab von einer Aktivistengruppe in Israel. Und die haben, ich war damals so berührt von diesem Konflikt. Eben wir als Deutsche sind ja auch in gewisser Weise beteiligt an dem ganzen Thema Friede im Nahost. Ja. Also es gibt ja unsere eigene Geschichte. Und für mich war immer klar, dass wir keinen äußeren Frieden bewirken können, wenn wir nicht im Innern wirklich verstehen und wirklich entdecken, was heißt denn Friede? Und Friede kennt im Kern eigentlich keine Feindschaft. Also das ist so ein Schlüssel, ne? Wenn ich in Feindesmustern denke, dann merke ich schon, dass ich eigentlich die innere Friedensquelle verlasse. Jetzt habe ich damals eine Meditation durchgeführt, wo ich einfach visioniert habe, was müsste denn geschehen im Nahen Osten, damit dort Friede möglich ist. Und dann merkt man, dass sich die ganzen Weltkonflikte eigentlich dort im Nahen Osten verdichten, dass da so unendlich viele Weltanschauungen aufeinanderprallen. Und ich habe damals diese Meditation ins Internet gestellt. Und dann haben wir sehr viele Zuschriften bekommen aus verschiedensten Initiativen, sowohl von Israel als auch von Palästinensern. Und wir haben dann hier ein erstes Camp durchgeführt, hier in Tamera im Heilungsbiotop 1, wo wir Israelis und Palästinenser eingeladen haben. Und dann hat man gemerkt, wie selbst bei den, die absolut eigentlich sich für den Frieden engagieren wollen, wieder eine Weltanschauungskralle aufeinanderprallt und wie schnell man dann in einem persönlichen Trauma landet, was eigentlich ein Kollektivtrauma ist.
Ja.
Und das hat mich dann damals so berührt und so bewegt, dass ich gedacht habe, ich möchte mit dem Wissen, was ich über Gemeinschaften hüte, eine Pilgerschaft durchführen. Ich bin dann 2005 losgepilgert von der Schweiz bis nach Israel-Palästina unter dem Motto ein Friedensdorf statt ein Panzer. Mhm. Und das war die Vision, also das Geld, was man in einen Panzer investiert, könnte uns helfen, über Jahre eine Friedensforschungszentrale aufzubauen. Ja? Und das war so verbunden mit der Vision, was wäre, wenn wir die Militärbasen verwandeln würden in Friedensforschungszentren und die Gelder auch in diese Arbeit investieren. Ja, so bin ich in gewisser Weise, habe ich kombiniert politische Aktion mit einer inneren, fast naiven Haltung. Ja, ich war mir natürlich bewusst, dass ich da etwas starte, wo jetzt nicht die ganze Welt sofort die Militärbasen verändern wird. Und trotzdem habe ich da etwas ganz Tiefes entdeckt, wo ich gemerkt habe, wie sehr wir selber eigentlich immer mit einer universellen Quelle verbunden sind, die uns auch in schwierigsten Situationen lenkt, wenn wir uns dafür öffnen. Ich bin gepilgert ohne Geld und habe mit vielen Gruppen Kontakt gehabt, habe dort meine Ansprachen gehalten, habe oft draußen übernachtet. Und in Israel-Palästina haben wir dann im Norden eine Gruppe getroffen von 50 Internationalen und sind durch Israel und Palästina gepilgert mit dem Motto, wir weigern uns, Feinde zu sein. Und wir haben ein Theaterstück aufgeführt, wo wir so ein bisschen das dargestellt haben, auf welche Konflikte wir eigentlich stoßen.
Mhm.
Und da war so erschütternd, den Unterschied zu merken, wenn wir an unseren Meinungen festhalten, an unseren Weltanschauungen, ohne wirklich in Kontakt zu kommen, entsteht immer Krieg. Und man spürt, wie viel Krieg dadurch entsteht, dass wir gelenkt werden von Konditionierungen, und nicht wirklich offen sind für die Begegnung. Und da sind wunderbare Dinge passiert. Es gibt diesen starken Film darüber. Eine Filmemacherin, Angelika Reichert, ist mit uns gepilgert und hat einen Film gemacht zu diesem Thema We Refuse to be Enemies. Wir weigern uns, Feinde zu sein. Und wir haben bei unseren Aufführungen, also ein Offizier steht plötzlich auf und sagt, ja, ich fühle mich gesehen. Also wo er nicht einfach der Böse ist, ja, der jetzt zum Krieg aufruft, sondern seine Motive zeigt. Wie ist er eigentlich dazu gekommen? Und wir treffen in Israel immer auf diesen Satz, we have to defend ourselves, wir müssen uns verteidigen. Und was wäre denn das neue Muster, wenn man sich nicht verteidigen muss? Oder wir waren in Palästina in einer Siedlung. Man weiß ja, dass in Palästina auch israelische Siedlungen sind. Das ist ja ein großer Teil des Konfliktes. Und da hat zum Beispiel eine Frau durch den Kontakt, den wir mit ihnen hatten in der Siedlung, wo wir richtig gefragt haben, warum seid ihr hier? Woran glaubt ihr? Was hat euch hierher geführt? Und dann haben wir erzählt von einem Nachbarort, den wir besucht haben in der Westbank und haben erzählt, was für tolle Menschen dort leben. Und dann hat eine Frau beschlossen und hat gesagt, ich möchte diese Menschen in der Westbank besuchen und ich möchte einen Weg finden durch die Mauer. Und sie hat es beschrieben, so berührend, wo sie gesagt hat, das wäre, als wäre sie durch die chinesische Mauer gelaufen. Ja, so viel Angst, so viel äußere Widerstände. Und als sie es gemacht hat, ist sie in so eine tiefe Berührung gekommen mit der sogenannten anderen Seite. Es ist dann so eine richtige Nachbarschaftsfreundschaft entstanden. Und da merkt man so, also von Mensch zu Mensch ist Friede machbar. Und den wirklich zu visionieren für Gesellschaftsstrukturen, ja, da merkt man, dass wir nicht so von diesen Großsystemen uns steuern lassen dürfen. Ja. Wie entstehen denn wieder kleinere, dezentrale Systeme, wo Vertrauen die Basis ist?
Ja.
Das ist mein Forschungsthema.
Ja, also ich weiß nicht, ich habe schon ganz viele Interviews dazu gemacht und spannenderweise, jeder sagt es, es wird von einzelnen kleinen Inseln gesprochen, woraus der Frieden sich oder die neue Zeit entstehen wird. Ja, und das ist also deshalb, wir selbst, wir können das tun. Also wir haben die Macht, diese Friedensinseln zu erschaffen. Und also ich sehe dich gut. Also das wird hier aufgezeichnet und das läuft. Ich hoffe, du verstehst mich gut. Wir haben ein bisschen technische Probleme, aber wir machen weiter und gucken, ob du mich verstehst.
Wir machen weiter, ja.
Genau. Und es ist so, dass wenn jeder Mensch für sich die Verantwortung übernehmen kann und nicht in die Verteidigung geht, wenn er angegriffen wird, so ist ja im Prinzip der Konflikt. Ich werde angegriffen, gehe in die Verteidigung und es eskaliert. Und da kann ja jeder für sich was tun. Und wenn wir von Inseln ausgehen, macht das ja auch wirklich einen Sinn, da für sich zu schauen, wie kann ich aus diesem Muster herausgehen. Und vielleicht kannst du da von dir nochmal, auch nochmal von deiner Pilgerreise damals sprechen. Du wurdest ja auch angegriffen. Du standest auf der Bühne, hast es erzählt und du wurdest als Deutsche wahrgenommen, die ja an allem schuld war. Und bei dir waren ja auch dann, im Publikum waren Soldaten und Menschen, die Opfer waren quasi und die haben dich ja dann auch angegriffen. Und wie hast du das geschafft, nicht in den Widerstand zu gehen, in die Verteidigung, in den Kampf? Vielleicht kannst du da noch mal sagen, was für Kompetenz das bei dir war und wie du die geschult hast, dass du die hast. Ja?
Danke für die Frage. Ja, ich meine, da liegt, glaube ich, die größte Herausforderung, dass wir, dass wir sehr oft dann anfangen, uns zu identifizieren, wenn wir uns mit uns zu verteidigen, wenn wir uns mit etwas identifizieren.
Ja.
Und in dem Fall war es, wir hatten das Stück aufgeführt in Palästina und die Menschen waren sehr berührt und haben auch geklatscht. Also es war eigentlich eine Herzberührung da. Und dann auf einmal ist einer aufgestanden und ist mit Wucht auf mich zugekommen, auf die Bühne und hat gesagt, ihr seid schuld, an euch liegt das alles. Euch Deutsche nicht gegeben hätte, hätten wir den Konflikt nicht. Und er war so richtig aufgeladen. Und ich musste diese Übung machen, es durch mich durchgehen zu lassen, ohne mich zu identifizieren, aber seine Wut zu verstehen. Also es ist ja klar, dass durch den Zweiten Weltkrieg die Deutschen eine Kollektivschuld tragen, ja. Und diese Frage, sind wir bereit, da hinzuschauen und ohne zu denken, ja, ich bin ja Nachkriegskind, ich persönlich bin schuld, trotzdem diesen größeren Konflikt zu bejahen und den Willen, ihn zu lösen. Und deswegen hatte ich diese Kraft, nicht persönlich betroffen zu reagieren, sondern zu sagen, ich verstehe deine Wut. Du hast recht.
Ich sehe
und
dich.
Ich sehe dich. Und es ist für mich eine große Herausforderung, mit der Kollektivschuld unseres Landes zurechtzukommen. Und ich bin hier unterwegs, um diese Wunde zu heilen.
Ja.
Und sofort war eine Öffnung da und der Mann ist mir weinend in die Arme gefallen. Und da merkt man, also ich sage sehr oft, wir sind menschheitlich auf dem Weg von dem Ego zum höheren Selbst. Also das Ego ist immer betroffen. Das Ego hat immer diesen Schutzmechanismus. Das Ego denkt immer, da draußen sind die Feinde und hier bin ich, ich muss mich schützen. Mhm. Und dann fühle ich mich entweder als Opfer oder ich werde zu einer Täter, Identifizierung und werde, wehre mich von vornherein, damit ich nicht verletzt werde. Und dieses Muster zu durchschauen, was aus meiner Sicht die Menschheit seit 5000 Jahren oder länger jetzt steuert, und immer wieder zu fragen, was ist denn die höhere Kraft, die mich steuert, die mir hilft, im Vertrauen zu bleiben? Und dann merken wir, wie stark wir unbewusst dieses Muster der Angst uns lenkt. Und eigentlich sind wir gefordert, können wir zurückkehren in das System, was uns erschaffen hat, in Vertrauen? Können wir lernen, zu kooperieren mit den Kräften des Lebens selbst, statt sie zu unterdrücken? Und das ist ein langer Weg. Also da sind wir menschheitlich jetzt enorm gefordert, ja, weil die Kralle der Angst nimmt zu, die Kralle der Kontrolle nimmt zu, die Klimakatastrophen nehmen zu. Also überall könnte man sagen, wir befinden uns eigentlich mitten in der Apokalypse.
Ja.
Und Apokalypse heißt aber auch Auf- und Untergang. Ne?
Ja, ja. Und das ist
jetzt aufgehen.
Genau, und es kommt immer näher. Ne? Vorher war es dann Israel, ja, Palästina, Nahostkonflikt. Und jetzt, ich habe schon im Vorgespräch darauf hingewiesen, jetzt ist es in der Ukraine der Krieg, jetzt liefern wir also Deutschland liefert Waffen hin, die UNO ist jetzt noch, also man ist immer mehr, kommt es näher, diese Themen. Umweltschutz ist ein ganz zentrales Thema. Wir sehen, dass es nicht mehr regnet, dass die Bäume verdorren. Und es ist wirklich ganz nah in, ja, bei uns hier auch in Deutschland angekommen, finde ich persönlich. Und du hattest vorhin von dem kollektiven deutschen Schuld auch gesprochen und von dem Trauma, von dem kollektiven Trauma, was uns hier packt, finde ich persönlich. Und ich finde, es betrifft uns jetzt. Und das ist wirklich wie eine Eskalation. Es geht so schnell. Und ich habe auch das Gefühl, dass die Spaltung und die Teilung und die Weltanschauung jetzt so krass aufprallen. Also es ist wirklich an allen Stellen geht es jetzt so richtig los, habe ich das Gefühl. Und wir können nicht mehr wegschauen. Und ich wollte dich einfach, also das ist auch der Grund, warum ich jetzt uns beieinander geführt habe, weil ich kenne dich ja schon so lange und jetzt habe ich dich eingeladen, weil ich würde wirklich mal deine Erfahrung als Friedensforscherin sozusagen befragen, wie das jetzt. Ich weiß, wir können selbst diese Friedensinseln bilden, aber es passiert ja so viel im Außen. Waffen werden geliefert, es wird auch eine gewisse Angst und Hass geschürt, jetzt zum Beispiel gegen Russland oder gegen China. Wie können wir jetzt als Einzelne überhaupt was tun, um diese Eskalation zu verhindern, die für mich fühlbar immer näher kommt?
Ich glaube, dass es wirklich so ist, dass dadurch, dass wir so lange nicht aufgewacht sind und so lange immer weiter diese Strukturen einer Gesellschaft fördern, die gar nicht zum Frieden führen kann. Ich kann jetzt nicht von den höchsten Regierungsmenschen erwarten, dass die auf einmal alles verändern. Die große Veränderung wird nicht von großen Regierungen kommen, sondern die große Veränderung muss jetzt wirklich in Einzelnen passieren, dass wir viel tiefer fragen, warum folgen wir so lange den Systemen der Verdrängung? Also ein System, das auf Verdrängung aufbaut, wird zur Selbstvernichtung führen, früher oder später. Und das heißt, wir müssen uns viel tiefer wieder fragen, welche Lebenssysteme bietet uns denn die Welt jetzt gerade an? Mhm. Also wie können wir denn mit dem Wasser kooperieren zum Beispiel? Also bisher gehen wir mit dem Wasser so um, dass die Verwüstung zunimmt und Überschwemmungskatastrophen auch. Mhm. Aber jetzt stelle man sich mal vor, Wasser ist eine kosmische Größe, mit der wir lernen können zu kooperieren. Also wo man fragt, wer bist du, wo kommst du her, wo stehst du jetzt, was brauchst du für die Zukunft? Und dann würde man regional anfangen, Beispiele zu setzen, wie man das Wasser ganz anders behandeln kann. Ich habe ja viele Wasserpilgerschaften auch begleitet, zum Beispiel in Amerika.
Ja.
Ja, du hast
das
eine Frage.
Das ist so spannend. Ich habe jetzt gerade so einen Impuls. Ich habe jetzt ganz oft in den Interviews gehört, Wasser widerspiegelt auch die weibliche Kraft, das Fließen.
Ja.
Und das ist ja auch das, was jetzt ja in die Welt wieder kommen sollte. Ne? Das war jetzt einfach so ein Impuls. Finde ich spannend, dass du Wasserpilgerschaften, das war mir noch ganz unbekannt, das wollte ich nur noch mal mitteilen, dass das ja auch diese weibliche Kraft in Synonymen sein könnte. Ne? Mhm. Ja, aber ich wollte, du hattest gerade also, von Amerika erzählt, genau, die Wasserpilgerschaft. Wollte dich nicht unterbrechen.
Ja, da sind wir durch das Owens Valley gelaufen. Das ist auch eine Gegend, die immer mehr verwüstet. Und das ganze Wasser wird abgeleitet nach Los Angeles durch Rohre. Also man stelle sich vor, ein Wesen wird in solche unnatürlichen Kanalisierungen gezwängt. Dann weiß man doch, dass daraus nichts Heilsames entsteht. Und wir haben dann, parallel hat es überall gebrannt. Und das ist für mich so symbolisch, ne, dass die Kräfte sind aus der Balance. Und wie kommen sie wirklich wieder in Kooperation? Und das wäre für mich das Forschungsthema, dass an bestimmten Bereichen man mit viel Intelligenz erforscht, wie können wir funktionierende Modelle aufbauen. Also hier in Tamera bauen wir zum Beispiel eine Wasserretentionslandschaft auf, wo man versucht, dass das Wasser empfangen wird von der Erde und nicht einfach abfließt. Wenn die Erde zu hart ist, kann das nicht funktionieren. Man muss den Humus, das Vertrauen wieder aufbauen. Ich sage jetzt Humus gleich Vertrauen, wie im menschlichen Bereich. Ja. Weil ich denke, wir haben unsere Systeme alle aufgebaut, von der Angst regiert. Und
Misstrauen.
Ja, und das jetzt im Nahfeld beispielhaft zu verändern und zu zeigen, dass die Erde von dezentralen Systemen bewohnt werden möchte, die auf Vertrauen basieren statt auf Misstrauen. Und das ist eine herausfordernde Geschichte, weil die Globalisierung nimmt zu, die Angst nimmt zu, die Kontrolle nimmt zu. Und ich glaube, auch die Kriege werden zunehmen in Zukunft noch weiter. Wir werden also viel sterben sehen müssen. Und wo sind jetzt die Kräfte, die trotzdem ihre ganze Frage dahin richten, wie können wir überleben? Wie kann die Erde zu einem Paradies werden? Wie kann sie geheilt werden? Wie sehen unsere Liebessysteme aus, die auf Vertrauen basieren, wo man keine Ausbeutung, keine Herrschaft mehr zum Ziel hat, sondern wirkliche Kooperation? Ja. Das ist ein radikaler Systemwechsel. Mhm. Und ich denke, irgendwie, also ich weiß nicht, ob du den Hans de Boer kennst, der hat das geschrieben.
Über dich kenne ich ihn.
Faschismus ist die Gleichgültigkeit unserer Zeit, der neue Faschismus, das hat er gesagt. Mhm. Und er hat immer wieder darauf hingewiesen, fragt mich, solange es mich noch gibt. Ich habe den Zweiten Weltkrieg erlebt. Ich habe mitbekommen, wie Menschen auf einmal aus der Angst heraus sich regieren lassen. Und wir müssen Formen finden, wo wir unsere wahre, anteilnehmende Freiheit entdecken. Und da sind wir gefragt, nicht die Regierung.
Ja.
Also es hat keinen Sinn, gegen die Systeme zu wettern, gegen die Systeme sich aufzubäumen, wenn man nicht gleichzeitig ganz tief fragt, welche Systeme dienen denn wirklich der Heilung.
Ja.
Da und ist so mein wie Hauptgebet.
Das ja. Und so wie ich dich verstehe, bist du eigentlich so der Meinung, dass dieser Fokus auf das System nicht hilfreich ist, weil das System an für sich überhaupt nicht also überhaupt nicht wandelbar ist, weil es komplett gegen das Leben ist, quasi. Und dass der Fokus, die Aufmerksamkeit den neuen System einfach zugewandt ist und zu gucken, wie geht's denn weiter? Was ist denn für das Leben? Wo bekomme ich die Öffnung? Wo bekomme ich die Verbundenheit zur Natur? Ja.
Hm. Ja.
Ja. Mein Kongress heißt ja Konflikttransformation. Ja. Ich sage, mein Kongress heißt
Konflikttransformation.
Ja, genau, im Einklang mit der Natur. Ja, weil nur mit der Natur können wir in Frieden kommen.
Mhm. So ist es. So ist es. Und nur mit der Natur, ich würde fast sogar sagen, mit den göttlichen, heiligen Kräften des Lebens, können wir die Macht finden, die in der Lage ist, etwas zu verändern. Und das heißt nicht, dass wir gegen die Systeme kämpfen, sondern dass wir die höhere Ordnungsebene suchen. Durch was? Konflikte werden durch Transformation gelöst, ja, indem wir die höhere Ordnungsebene finden. Das finde ich einen ganz wichtigen Punkt. Vielleicht auch noch so ein Beispiel aus unserer Pilgerschaft, wo wir diese durch Stones Valley gelaufen sind zum Thema Wasser. Überall waren Großbrände und man hat parallel das Feuer zum Feind gemacht. Das kann man jetzt auch überall beobachten, wo man dann kein Feuer zünden soll, weil es gefährlich ist. Stimmt ja auch, wenn man nicht achtsam ist, ist es sehr gefährlich. Dann haben wir ein Reservat besucht auf der Pilgerschaft, denen auch das ganze Wasser weggenommen wurde, Seen sind ausgetrocknet. Die haben dort ein großes heiliges Feuer gezündet, wo wir dann um das Feuer saßen, um unsere Themen zu bereden und ihnen zuzuhören, weil sie das Feuer nicht zum Feind machen, ja. Und die haben in den USA die einzigen, die das Recht haben, noch Feuer zünden zu dürfen. Und das sind so Beispiele. Also es funktioniert nicht dadurch, dass wir etwas Neues zum Feindbild machen. Sei es Feuer, sei es das Wasser. Wasser wird natürlich gewalttätig, wenn es ganz lange gestaut wird. Dann bricht die Flut hervor. Aber wenn wir in Kooperation mit dem Wasser sind, ist es nicht gewalttätig, sondern eine Quelle des Lebens. Mhm. Wenn man sich das überlegt, dass wir selber die ganze Natur in uns tragen, das Wasser ist in uns, Water is life, Wasser ist Leben. Wie wollen diese Systeme wahrgenommen und behandelt werden? Das ist im Moment meiner Meinung nach der Notruf der Erde. Also wir haben die Erde behandelt, wie man lange Zeit auch die Frauen misshandelt hat. Ja, das ging fast gleichzeitig. Die Erde wurde auf einmal zum Jammertal, zum Bösen deklariert. Und dort oben war der liebe Gott. Und durch gutes Leben kommt man in den Himmel. Und jetzt die Vorstellung, die Erde selbst könnte das Paradies werden, wenn wir wirklich lernen, mit den Kräften zu kooperieren. Das empfinde ich gerade als das, was der Menschheit zugespielt wird.
Und wenn man jetzt auch, ja auch vergleicht, dass wir ja aus 70% oder die Babys aus 90% aus Wasser bestehen, da kann man sich ja auch vorstellen, was so eine emotionale Last, so Wut und Scham und Schuld in uns angestaut hat. Ja, und wenn wir das jetzt, also gerade in den Deutschen auch, das darf man gar nicht so unbedingt vernachlässigen, was das wieder auch ausbrechen könnte, wenn da jetzt nicht einfach achtsam und geschaut wird und das transformiert wird, diese Wut, die da drin ist. Und
absolut.
Genau. Und meine Frage nochmal so für dich. Was kann eigentlich jeder Einzelne so nach deiner Wahrnehmung her tun für sich, um diese Wut oder diese Angst in sich zu transformieren und sich nicht von außen so beeinflussen zu lassen, wo ja eigentlich diese Gefühle noch verstärkt werden in meiner Wahrnehmung? Und du hattest vorhin von der Meditation gesprochen. Vielleicht kannst du da nochmal so sagen, es braucht ja ein bestimmtes Bewusstsein, um überhaupt dann damit umgehen zu können. Wie kommt man in dieses Bewusstsein, diese Verbindung zur göttlichen Quelle, zu sich? Das ist eine große Frage, ich weiß, aber es ist vielleicht ein Impuls, der einen schon sozusagen den ersten Schritt gehen lassen kann, wie du für mich das Buch warst. Ja? Vielleicht hast du da jetzt einfach nochmal so einen Impuls für die Zuschauer.
Ja, danke für die Frage. Ist natürlich ein großes Thema. Ich versuche, es auf den Kern zu reduzieren. Also wir benutzen ja das Wort spirituell auch oft als Verdrängungsvokabel. Das meine ich aber nicht, wenn ich sage Meditation. Dann meine ich eigentlich, also ich praktiziere zum Beispiel seit über 14 Jahren jeden Montagmorgen, gehe ich eine Stunde vor Sonnenaufgang an einen Ort in der Natur und verbinde mich mit den Quellen, die mich erschaffen haben. Ja, immer wieder dieses Bewusstsein. Also, dass ich jetzt sprechen kann, ich habe nichts von dem an mir selber gemacht, sondern ich komme aus einem unendlichen Wunder, wo die Sonne beteiligt ist, der Mond, die Kräfte, alles ist daran beteiligt, dass wir in der Lage sind, zu denken, zu fühlen und zu sprechen. Das hebe ich so hervor, weil man dann beobachten kann an sich selbst. Also ich spüre, wann ich von der Angst gesteuert bin. Ich spüre, wie auf einmal Dialoge mich prägen, wo ich in Verteidigung gegenüber anderen Menschen bin. Ja. Und das einfach erstmal nur wahrzunehmen, also gar nicht zu verurteilen, sondern zu merken, oh, jetzt bin ich so gesteuert, so viel Konditionierung, aber das bin doch gar nicht ich. Und dann kommt irgendwann dieser Moment, wo es so richtig still wird und wo man überwältigt ist von der kosmischen Realität, in der wir uns erfahren. Und dann fühlt man, dass alles Leben auf Gemeinschaft ausgerichtet ist. Also es gibt dieses getrennte Individuum gar nicht. Wir sind ein Gemeinschaftsunternehmen. Und dann entsteht Mitgefühl. Dann hat man nicht mehr Angst, sondern man merkt, boah, was den Menschen jetzt in der Ukraine passiert, es könnte auch mir passieren. Ich könnte da auch leben. Was kann ich jetzt tun? Jetzt aus der, bitte Schöpfung, sag mir, was kann ich jetzt tun, dass Heilung geschieht?
Ja.
Weil normalerweise sagt man, hoffentlich nicht bei mir. Und man versucht, sich zu schützen. Und ich glaube, dass oft denken wir, wenn wir uns wirklich öffnen für das Schlimme in dieser Welt, dann kommt Krankheit, Lähmung, Depression. Mhm. Ich empfinde, es ist das Gegenteil der Fall. Also man wird depressiv, man wird krank, wenn man es nicht wissen will. Aber wenn man weiß, es gibt immer ein System, was immer auf Heilung ausgerichtet ist, dann kann ich anders hinschauen. Ich meine, ich selber bin oft unterwegs. Ich fahre ja auch nach Kolumbien oder habe auch dort Pilgerschaften geleitet. Und da leben Gemeinschaften, Flüchtlingsgemeinschaften. Da ist in jeder Familie sind 10, 15 Menschen umgebracht worden. Ja, die kennen alle diesen Schmerz. Und trotzdem ist eine Überlebenskraft in denen, die ist oft höher als bei uns, wo man sich immer schützen will. Und da möchte ich immer darauf aufmerksam machen. Wir müssen uns den Lebenskräften wieder wirklich stellen. Und dadurch kann das Steuerorgan, das auf Heilung ausgerichtet ist, durch uns wirken.
Mhm.
Und dann, egal wo mein Beruf ist, ob ich jetzt in der Firma arbeite oder ob ich eine Familie habe, wie öffne ich mich? Wie helfe ich in meinem Umfeld, die Wahrheit zu sagen, ja? Also dann gibt es so ethische Richtlinien, die unser Leben lenkt. Also ich muss gerade dran denken, ich habe vor kurzem eine Rede gehört, die hat der Gregor Gysi gehalten, vor 8 Jahren hat er gesagt, wenn wir so weitermachen, er hat gesagt, ich bin bestimmt kein Putin-Anhänger, aber wenn wir dieses Feindbild weiter aufbauen, dann wird es zum Krieg in Europa kommen. Also er hat etwas sehr klar und sehr früh gesehen. Und ich glaube, alle, die so ein bisschen wach wissen, die wissen, durch was entsteht Krieg, und die wissen auch, was müsste denn getan werden für die Heilung. Und ich kann nur alle bitten, dass wir uns öffnen für dieses Lebenssystem. Also wir haben ja auch Defend the Sacred eine Bewegung genannt. Wir verteidigen das Heilige. Ist zwar ein bisschen vom Titel auch kritisch, ja, aber es ist auch diese Verteidigung. Aber dieser Begriff kam von den Indigenen aus Amerika, die ihr Land geschützt haben, weil dort Pipelines gebildet werden sollten bei den Lakota-Indianern. Und da haben sie ein kleines Gebetsfeuer gestartet, eine kleine Gruppe, das waren vielleicht 250 Menschen, und haben gesagt, hier an unserem Land nicht. Das ist jetzt so ein heiliger Zorn gewesen, ne? Aber sie haben es gleichzeitig mit einem Gebetsfeuer begleitet.
Und klar.
Wir haben hier in Tamera gesessen. Ja. Wir haben parallel ein Solidaritätsfeuer gezündet, haben hier in unserem Land eine Samenaktion gemacht als Zeichen, wir ehren das Land, wo wir leben. Und dann haben wir beobachtet, was dort passiert ist. Und es sind mehr und mehr Menschen gekommen. Das ist gemündet bei einem Widerstandscamp mit über 20.000 Menschen, wo sogar Veteranen, also ehemalige Offiziere, kamen und sich bei den Indianern entschuldigt haben und gesagt haben, wir haben falschen Befehlen gehorcht. Das ist jetzt für mich so ein Beispiel von positiver Radikalität. Mhm. Die haben nicht gut dagestanden, sondern die haben einfach gesagt, hier, wir stellen uns für das Leben hin. Mhm. Und seit denen ist aus meiner Sicht in die linke Bewegung auch der Begriff heilig wieder ein bisschen aufgenommen worden als mögliche Quelle. Mhm. Ja, also wo man nicht denkt, ja, heilig sind die alten Religionen, sondern das Leben selbst. Das Leben selbst ist eine heilige Kraft, die wir, wo immer wir sind, schützen, so gut wir können. Es wäre für mich zum Beispiel ein Motiv, wo sich jeder Mensch dran prüfen kann. Und das führt dann in die Nahbereiche, genauso wie in unsere politischen Aktionen. Und ich versuche, dieses Bild immer zu fördern, dass ich nie gegen Systeme kämpfe, sondern immer etwas öffne, wie kann das System des Lebens selbst jetzt hier Einzug halten.
Ja, und ich finde das, diesen Ansatz total schön, wie du das beschreibst. Weil ich hatte heute früh erst ein Gespräch gehabt, dass wenn ich gegen was kämpfe, eine Revolution, ein Sturz einer Regierung etc., dann entsteht immer ein Vakuum und das wird auch wieder komisch gefüllt mit noch aggressiveren Strukturen. Wenn ich aber meine Aufmerksamkeit oder meine Energie wegziehe und das aus der Herzenergie, aus der Quelle, aus dem sozusagen für das Leben, was Neues gestaltet, dann dehnt es sich aus und es entsteht was Neues, komplett aus den kleinen Lichtinseln oder wie du das, wie hast du es genannt, aus kleinen Gemeinschaften, ne? Und das ist einfach.
Ja, den Heilungsbiotop.
Ja, genau. Und du erschaffst damit gleich was Heilsames, ja, und was Neues. Ne? Und wenn du gegen das Alte kämpfst, zerstörst du und dann ist ein Vakuum, was nicht gefüllt werden kann. Ich finde, da ist auch eine immense Gefahr dann auch da. Ne? Also finde ich, wenn man nicht diesen Weg geht, den du beschreibst. Also das finde ich sehr spannend. So bewusst war mir das noch nicht, wie wichtig das ist, so das aufzubauen und so zu arbeiten. Mhm.
Das ist so zentral für mich und da kommt man halt ganz tief an persönliche Stellen. Also wenn man selber die Muster in sich nicht erkennt, dann ist man revolutionär, kämpft gegen das System und dann ist man auf einmal genau in denselben Mustern auch drin, ohne es zu bemerken. Konkurrenz, ja. Machtkampf, Verteidigung.
Täter, Opfer.
Deswegen müssen wir so an die Wurzel gehen. Ja? Wo ist die Wurzel des Krieges und wie können wir das wirklich auflösen?
Und dabei auch die eigenen Wurzeln stärken, ne? So die zur Natur halt, ne? Das ist ja auch so wichtig. Genau.
Ich bringe da immer gerne das Beispiel. Also jede Eiche kommt aus einer Eichel, aus einem Samen. Und diese Eichel hat die ganze Information in sich für ihr Wachstum, wie sie sich als Baum entfalten möchte. Das ist in der Eichel drin. Und sowas, glaube ich, wäre auch für uns drin, als Mensch oder als Gemeinschaft, dass es eine heile Information gibt, die, mit der man sich wieder verbinden kann. Und aus der kommen die Wachstumskräfte für eine neue Zukunft. Mhm. Und das ist ein anderes Weltbild.
Mhm. Und wenn wir jetzt nochmal direkt auf die kleinste Zelle, auf die Familie, auf die Beziehung. So fängt es ja an, dieser Friedensbiotop, ne? Auf die Beziehung zu dem, der mir am nächsten ist. Und wenn ich da jetzt dieses Schema habe, diesen Konflikt, diese Emotion, diese Schuldzuweisung, Täter, Opfer, was ist ja was, wo wir so konditioniert wurden, von Geburt an so miteinander umzugehen. Und das ist aber der Kampf in dem Moment, ja. Ist es dann besser, erstmal sich zurückzuziehen und jeder guckt dann selbst, in welchem Muster und in welcher Identität er gehandelt hat oder in Streit gekommen ist und dann gemeinsame Wege zu finden? Oder siehst du eher so in der Kommunikation dann, das sowieso, aber wie geht man am besten um? Du hast ja wirklich ganz viele Konfliktgespräche gesehen zwischen Israelis und Palästinensern. Wo hast du da das? Und da ging es ja richtig los, denke ich. Wenn jeder hat sich ja auch verletzt gefühlt, ne? Und Was ist so, vielleicht hast du so einen Schlüsselumgang, wie man wirklich ein konstruktives Konfliktgespräch führt. Ob man da erstmal auseinandergeht und jeder arbeitet an sich. Oder ob man, ich habe gehört, zum Beispiel, die haben sich immer zugeprostet mit dem Bier und dann ging es weiter. So einfach so praktisch ein Beispiel, wie ich da heilsam umgehen kann und wie ich mich entwickeln kann mit dem anderen zusammen in der Verbindung, ja, wenn da ein Konflikt entsteht oder da ist, in Familien, in Partnerschaften. Mhm.
Ja, da berührst du natürlich das Kernthema, ne? Also ich sage oft, wir folgen einem Bild der Liebe, was nicht Liebe ist. Also zum Beispiel jetzt in einer Partnerschaft, wenn man jetzt auf einen Konflikt stößt, also nehmen wir an, lebt seit langer Zeit zusammen und plötzlich verliebt sich der Geliebte in eine andere Frau, dann wird ja etwas in mir getriggert. Dann kommt ja normalerweise Angst, Eifersucht. Und das kommt, wenn wir nicht achtsam sind, kommt es wie ein Reflex. Und da, wenn ich merke, dass ich schon richtig drin bin in dieser identifizierten Reaktion, dann ziehe ich mich in der Regel erstmal zurück. Oder einen Baum oder beobachte. Ich sage immer, dieser Zeuge, der das alles sehen kann, der ist so entscheidend. Ne? Ja. Und trotzdem geht es dann letztlich um den Kontakt. Und da ist diese Frage, sind beide bereit wirklich auf die Wahrheit? Also sind wir bereit für die Wahrheit? Wollen wir die Wahrheit wissen? Mhm. Und im Liebessystem, meiner Meinung nach, ist das auch so ein richtiges Politikum, weil wir trainiert wurden, wie die Lemminge, immer ins gleiche Unglück zu rennen und nicht wirklich fragen, durch was entsteht denn partnerschaftliche Kultur? Durch was entsteht denn wirkliches Vertrauen? Ja? Und da zum Beispiel, wenn ich merke, dass ich jetzt mit Eifersucht zu tun habe, und ich glaube, jeder Mensch kennt die Eifersucht, weil sie in unserem System fast zwangsläufig aufkommt, dann ist die Frage, sage ich habe ein Recht darauf? Nur wer richtig eifersüchtig ist, liebt auch richtig? Oder sage ich, das ist ja eine Krankheit, die macht es ja ganz schön schwer, bei der Liebe zu bleiben. Dann suche ich nach Wegen, wie ich das heilen kann. Dann suche ich nach Wegen, mit meinem Partner in Austausch zu kommen. Und wenn wir es alleine nicht schaffen, hole ich mir die Hilfe. Dann hole ich mir einen Kreis von Menschen dazu. Dann sind die Wege andere, ja. Aber ist mein Wille auf Heilung ausgerichtet?
Ja.
Und ist mein Wille wirklich auf Liebe ausgerichtet? Das ist der
Punkt. Ne? Ja. Also mich hat jetzt auch sehr berührt das Wort Kontakt.
Ja.
Es ist wirklich wichtig, in Kontakt zu bleiben. Ja, um dort dann Liebe und Heilung zu erfahren. Und ich denke, so ist es auch in allen Situationen im Leben. Und wo ich jetzt in Deutschland auch so gerade die Spaltung in verschiedene Lager gerade spüre. Einer hat die Meinung, der andere die, und jeder denkt, er hat Recht. Und ich denke, es ist wichtig, dass wir wirklich in Kontakt bleiben miteinander, ja, und miteinander reden, und dass nicht ich finde immer, wenn man in Distanz geht, kann man sich so selbst was einreden und seine eigene Welt, ich habe Recht, ja, so machen. Und dadurch kommt man in Konfrontation. Wenn ich aber im Kontakt bleibe, kann ich den Menschen dahinter immer, also habe ich jedenfalls die Chance, ihn zu sehen und mich zu öffnen. Und ich denke, das ist auch nochmal ein total wichtiger Impuls, den du gesagt hast. Selbst wenn man die Zeit für sich bleibt und sich zurückzieht, dass wir trotzdem in Kontakt bleiben, damit der andere sich gesehen fühlt und nicht abgelehnt. Ne?
Ich meine, das Wort Kontakt ist der Schlüssel, ne? Weil normalerweise jetzt in Israel, Palästina, da waren Konflikte, wo man richtig gemerkt hat, es sind Weltanschauungen, die aufeinander geprallt sind, nicht der wirkliche Kontakt. Und wenn man dann, wenn da mindestens ein, zwei Personen die Wachheit behalten, die sich nicht auf eine Seite stellen oder auf eine andere, sondern wirklich helfen, dass dieser Kontakt zustande kommt. Und ich denke immer, Wahrheit lebt davon, dass es ist eigentlich, ich glaube, der Wilhelm Reich hat es so toll formuliert. Der hat gesagt, Wahrheit ist der Kontakt zwischen dem, der wahrnimmt, und dem, der wahrgenommen wird. Es ist Kontakt von Zentrum zu Zentrum. Und aus dem kann diese neue schöpferische Kraft hervorgehen. Ja. Und wenn der Kontakt nicht da ist, dann sind wir in diesen Verteidigungsmustern und die führen zum Krieg.
Ja, ja. Und deshalb ist es so wichtig, dass es Menschen gibt, die sich auch sozusagen ihre Berufung ist, diesen Kontakt auch herzustellen. Und du bist für mich zum Beispiel so ein Mensch, ne? Du sagst nicht, die eine Seite ist richtig, die andere Seite ist richtig, das ist die richtige Weltanschauung, sondern du gehst in Kontakt mit den Menschen. Und das bringt für mich die Verbundenheit, die Öffnung, ja, den Frieden. Ja, und es gibt Menschen, die das auch so richtig als Berufung, glaube ich, haben. Ja, und das ruft bei mir übrigens so. Deshalb habe ich diesen Kongress gemacht. Ja.
Schön, sehr toll. Wunderbar, ja. was du, dein Engagement, sehr schön, freut mich. Und ich wünsche dir richtig viel Erfolg.
Danke, Sabine.
Das ist mir so wichtig gerade auch, dass wir die Informationen in die Welt bringen, ne? Dass man den Mut hat, jetzt ein Stück weit ungewöhnliche Gedanken zu formulieren und ihnen nachzugehen. Ich glaube, wir sind so gebrainwashed, sag ich mal, also gehirngewaschen von Weltanschauungsmustern. Und da immer wieder zu merken, wow, das hat ja gar nichts mit meiner wirklichen Wahrheit zu tun. Also an diesen Punkt der Wahrheit zu kommen und das System wiederzufinden, was uns wirklich lenkt.
Ja.
Ich möchte noch vielleicht am Schluss ein Beispiel bringen, was für mich so ein positives Ergebnis war. Ich habe ja erzählt von diesen Indigenen, die dieses große
Feuer
Widerstandskampf geleitet haben. Wir haben dann damals Kontakt zu ihnen gemacht und haben sie hierher eingeladen, also zu dieser Frage, wie schaffen wir dezentrale Systeme? Dann haben wir hier in Portugal erfahren, dass hier die ganze Westküste sollten Ölbohrungen stattfinden. Und dann haben wir gemerkt, sind wir hier gefordert zu sagen Nein. Und das war ein solches Erlebnis, wie wir dann Indigene aus Afrika, aus Südamerika, aus Amerika, wir hatten die hier und haben dann gemeinsam eine Aktion gestartet hier am Meer, wo wir ein Open Art Festival gemacht, Open Air Bild gelegt haben. Wir haben einen Delfin gelegt, den kann man auf unserer Webseite sehen. Und da haben dann am Schluss vielleicht so, ich weiß nicht, 700 Menschen oder so mitgemacht. Und das war so ein Beispiel, wo ich hinterher gedacht habe, wie ein Wunder, wir hatten Erfolg. Also ich kann es bis heute noch nicht begreifen, welche Allianz hat da gewirkt, dass die Ölbohrungen gestoppt wurden.
Ja.
Und das war ganz stark nach diesem Motiv, nicht gegen die Systeme. Wir müssen darüber nachdenken, wenn wir wirklich aus der Ölwirtschaft aussteigen wollen, welches System ist es denn dann? Wenn man da nur naiv dagegen ist, das hat keinen Sinn, ja. Und das war jetzt für mich so ein Beispiel, wo ich empfunden habe, dass eine höhere Allianz des Lebens tatsächlich mitgeholfen hat. Weil wir aus eigener Kraft hätten das nicht gekonnt.
Ja, aber ihr als Gemeinschaft habt schon sozusagen die Kräfte in der Gemeinschaft mobilisiert, um diese höhere Kraft, also diese Allianz auch in der Gemeinschaft wart ihr wahrscheinlich stark, ne? Beides. Also so ein einzelner Mensch hätte es auch wahrscheinlich nicht so mobilisiert. Aber ich denke schon, diese Gemeinschaft, diese gemeinschaftliche Kraft erhebt so die Energie, bringt einfach so viel Sachen in die Welt, die man gar nicht für möglich hält, finde ich. Und das hat irgendwas mit Energie zu tun. Also du wirst das bestimmt noch mehr wissen als ich, ne? Ja, also bei mir ist es immer so, ich fühle was und es ist ganz schwer für mich, das auszudrücken, ja, aber ich denke, du verstehst nicht, was ich da sage. Ja, schön, danke schön.
Wunderbare Worte, sehr schön.
Danke. Danke, Sabine. Danke für das wundervolle Interview und ich wünsche dir viel Erfolg für deine Wasserprojekte, die du hast. Und ich denke, das ist für mich, ich merke das selbst, wenn man reines Wasser trinkt, ich bin ein ganz anderer Mensch. Also es ist auch, das Wasser ist auch für uns alle Menschen total essentiell. Ja, und wird so viel Liebe auch in unser System bringen. Und das ist so wichtig. Das Dankeschön für dein Engagement und alles Gute.
Danke für deine Fragen und auch dir alles Gute und halte mich informiert, ja, wie Mach das Ganze lief und ja. Okay, herzlichen Dank.
Danke, tschüss.
Wow.
Plötzlich verließen wir die Trance und erkannten kollektiv in der Krise eine Chance. Und plötzlich steht die Welt still. Und plötzlich weiß ich wieder, was ich selbst will. Verbundenheit, Verbundenheit. Weil in dunkler Zeit immer Platz für Wunder bleibt.